Liebe Gemeinde, den Predigttext haben wir in der Lesung gehört. Das ist ein solch starkes Wort, das irgendwie vielleicht so gar nicht recht in unsere Zeit passen will. Oder etwa doch? Daraus ist auf jeden Fall das Thema entstanden, stark und unwiderstehlich, feurig und unauslöschlich, die Liebe. Ich lese den Text nochmal vor. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verspotten. Persönlich habe ich zu diesem Text eine starke Verbindung. Auf unserer Verlobungsanzeige haben meine Frau und ich unter einem Bild mit herrlichem Sonnenaufgang am Meer die Worte geschrieben: Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Ja, wir hatten gemeinsam Entscheidendes von der Macht der Liebe erlebt. Und so waren wir gewillt, auf die Ehe zuzugehen und das ganze Leben miteinander zu teilen. Vorausgegangen war ein jahrelanges Werben meinerseits, das lange ohne besondere Erfolgschancen war. Aber es hat sich schließlich gelohnt. Und die Worte aus 1. Korinther 13 waren mir dabei sehr wichtig. Dort heißt es ja zum Beispiel: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Die Liebe hört nie mehr auf. Das waren richtige Trostworte, wo es einfach noch nicht so weit war. Und haben mich ermutigt, nicht nachzugeben. Schließlich hat es meine Frau überzeugt. Sie hatte sehen können, dass das nicht bloß ein Strohfeuer war bei mir. Da war eine tiefergehende Leidenschaft dahinter, die dann tatsächlich auch unwiderstehlich war. So konnte sie ursprüngliche Widerstände loslassen und wurde die Liebe zu mir auch in ihr erweckt. Und unser gemeinsamer Grund, die wirkliche Quelle dafür, war die Liebe Gottes. Denn die ist so stark, dass selbst in dem Moment, da es mit uns aus zu sein schien, das gab es dazwischen, uns die Liebe Gottes dennoch jeweils so gewiss war, dass wir uns ganz da hineinfallen lassen konnten. Was bleibt, ist die Liebe, war der Titel eines Buches, das ich in jener Zeit als junger Erwachsener gerne gelesen habe. Da steckt der Hinweis drin, welche Priorität wirklich verheißungsvoll ist. Wir haben es schon beim Wochenspruch gehört. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Auf Gott ausgerichtet sein und lieben. Das ist es, was uns allen gut tut, auf allen Ebenen unseres Lebens, im Kleinen und Großen, ob verheiratet oder alleinstehend, ob jung oder alt. Von daher gesehen muss uns folgende Aussage auch nicht mehr wundern, die allerdings auch recht provokativ ist. Und zwar: Die stärkste Kraft im ganzen Universum ist die Liebe. Das muss man sich mal zergehen lassen auf der Zunge. Ich sag's nochmal: Die stärkste Kraft im ganzen Universum ist die Liebe. Aber wie ist das mit dieser unbändigen Kraft der Liebe und ihrer unwiderstehlichen Leidenschaft, die wie ein unauslöschliches Feuer brennt? Erleben wir nicht viel eher, dass Liebe an ihre Grenzen kommt, dass sie nachlässt, erkaltet, dass sie angesichts kriegerischer Zerstörungsmacht keine Chance zu haben scheint, beim besten Willen nicht? Das muss sich ja nicht nur auf den Ukraine-Krieg beziehen, sondern passiert auch in unseren Nachbarschaftskonflikten unter Arbeitskollegen und natürlich auch in anderen Beziehungen, in der Ehe. Versuchen wir, der Wahrheit und Wirklichkeit dieses besonderen Wortes auf die Spur zu kommen. Das Buch Hohelied, aus dem der Text stammt, wird dem Salomo zugesprochen. Er hat unzählige Lieder gedichtet. Hier haben wir es mit einer Liebeslyrik zu tun. Es gibt sehr viele Varianten, dieses Hohelied der Liebe auszulegen und auch zu verstehen. An diesem Buch wird besonders deutlich, dass es verschiedene Verständnisebenen geben kann, die jeweils für sich genommen durchaus ihre Berechtigung haben. Zum einen ist es eine menschliche Liebesgeschichte zwischen König Salomo und seiner Braut, der Sulamitin. In einer offenen Art wird gezeigt, was sich in einer Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau abspielt. Daran ist auch erkennbar, welche Schönheit, einschließlich erotischer Anziehungskraft, Gott als Schöpfer da hineingelegt hat. Zum anderen kann man die Geschichte allegorisch auslegen, also gleichnishaft, im übertragenen Sinn eine Wahrheit aussagen. So kann das entsprechende Thema oft anschaulicher deutlich und verstanden werden. Dazu gibt es drei wesentliche Möglichkeiten. Zum einen handelt es sich in der dargestellten Geschichte um die Beziehung zwischen Gott als Bräutigam und dem natürlichen Israel als Braut. Und diese Braut muss zubereitet werden. Und an verschiedenen Stellen im Alten Testament wird das entsprechend beschrieben. Eine zweite Möglichkeit aus christlicher Sicht bietet er sich an, darin auch, in dem, was da beschrieben ist in diesem Hohelied, die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde Christi zu sehen, seiner Braut. Auch die muss vorbereitet sein für die bevorstehende Hochzeit. Und als dritte Möglichkeit, man kann es als Christ auch so sehen, dass es um ein Liebeslied geht, eine echte Love Story zwischen Jesus und den einzelnen Gläubigen als seiner Braut. Und damit um die so enge und intime Liebesbeziehung, die sich Jesus mit mir und jedem von uns wünscht. Es steckt also auch in prophetischer Weise vieles in dieser Geschichte, das in unser Leben hier und jetzt hineinsprechen möchte. Dieses Buch ist der Teil des Alten Testaments. Da kann die Frage aufkommen, wieso da plötzlich von Jesus die Rede sein soll. Am Beispiel der Geschichte der beiden Emmaus-Jünger sehen wir ja, wie der auferstandene Jesus aufgrund der ganzen Schriften des Alten Testaments ihnen erklärte, warum es zum Geschehen auf Golgatha kommen musste. Der Heilige Geist kann uns deshalb immer mehr das auch aufschließen, was bereits im Alten Testament auf den Messias und auf kommende Zeiten hinweist. Wie ist das nun mit der Liebesbeziehung Gottes oder Jesu mit uns, mit mir? Glauben wir, dass die Liebe sich so stark in unserem Leben der Nachfolge Jesu auswirkt, dass sie allen Angriffen, welcher Art auch immer, standhält? Sind wir im Innersten davon überzeugt, dass diese leidenschaftliche und so starke Liebe Gottes uns persönlich und seiner Gemeinde gilt, was auch kommen mag? Und ist sie in der Lage, unsere Liebe in derselben Weise stark zu machen, dass die Flamme der Liebe von mächtigen Wassern der Versuchung oder Strömen der Bedrängnis nicht ausgelöscht werden kann? Das sind die Fragen, die sich uns stellen. Einen Zugang zur Beantwortung dieser Frage finden wir im hohepriesterlichen Gebet Jesu und seiner Gemeinde gilt. Außer dem Vater Unser ist es das einzige von Jesus überlieferte Gebet, dem Inhalt nach überliefert. Kurz vor seiner Gefangennahme lässt Jesus in dieser herzlichen Zwiesprache mit seinem Vater die Jünger und auch uns teilhaben an seinen Herzensanliegen. Wie in einem Testament legt er nochmals dar, worauf es jetzt ankommt, wo sein irdischer Weg zu Ende geht. Und dieses Gebet endet so: Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich lese es nochmals. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Den Namen des Vaters kundtun bedeutet, ihnen das Wesen Gottes nicht nur vor Augen zu malen, sondern es ihnen ins Herz zu schreiben. Sie, die Jünger, und wir heute genauso, sollen wissen und zutiefst davon überzeugt werden, wie Gott ist. Denn das wird total Auswirkungen auf uns haben und wie wir durch die Welt gehen und mit unseren Mitmenschen umgehen. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, 7 und 8. Das Wesen Gottes, sein Name, ist Liebe. Er kann gar nicht anders als lieben. Und Jesus liegt es am Herzen, dass diese Liebe Gottes, die er selber erfährt und hautnah kennt, genauso in uns ist und unser Leben ausfüllt. Von uns aus sind wir nicht dazu in der Lage, so zu lieben. Aber Jesus hat uns das eröffnet. Jesus hat uns mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und Himmelfahrt dieses neue Herz ermöglicht, das dafür nötig ist, in dem die Liebe Gottes tatsächlich wohnt und unser ganzes Leben verwandelt. Das ist ein Prozess, ein Weg, der lebenslang sich entwickelt in denen, die von Gott, von oben, von Neuem geboren sind. Seit Pfingsten geschieht durch den Heiligen Geist dieses Wunder, dass die Liebe Gottes in das Herz derer ausgegossen wird, die durch den Glauben gerecht geworden sind. So kann sie dann auch ausgebildet werden und immer mehr zur Verwandlung unseres Lebens beitragen. Der Weg der Jünger Jesu und so auch unserer ist nicht einfach geradlinig. Daran sehen wir, dass die Liebe wachsen muss, bis sie schließlich wirklich den Stürmen oder Wellen der Versuchung standhält. Es würde sich lohnen, die Stationen des Weges der Jünger mit Jesus Schritt für Schritt näher zu betrachten. Von daher ist es sehr gut, die Evangelien immer wieder von Neuem zu lesen und zu betrachten. Was gab es da für eine Anfangsbegeisterung, die voller Dynamik war? Den Lebensstil Jesu im Alltag unterwegs näher kennenzulernen, das war sehr lehrreich. Wie ist er mit verschiedenartigen Menschen umgegangen? Woher schöpfte er Kraft? Und bekam er Weisung für seinen Weg? Wie hat es geklappt, dass so unterschiedliche Typen wie Petrus und Johannes oder Simon der Zelot und Matthäus der Zöllner es miteinander aushalten konnten? Wie war das mit den Wundern? Wie ist er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten umgegangen? Als Jesus sein Leiden ankündigte, versuchten sie sich noch die besten Plätze im Himmelreich zu reservieren. Und als es hart auf hart kam bei der Gefangennahme Jesu und der Kreuzigung, nach großen Worten kam das totale Versagen, die Verleugnung, und weg waren sie. Aber sie liebten ihn doch, oder nicht? Und dann das. Doch wie Jesus sich den Emmaus-Jüngern widmete, sich den verängstigten Männern und Frauen hinter verschlossenen Türen als Auferstandener zeigte und sie dann noch ausführlich über das Kommende unterwies, das lässt uns ahnen, mit welcher Liebe, Geduld und Leidenschaft Jesus sich ihnen widmete. Er hat trotz allem in ihnen das gesehen, was trotz allen Versagens aus ihnen werden wird, durch seine Gnade. Und durch diese seltsame, ursprünglich so verängstigte Gruppe ist eine Bewegung in Gang gekommen, die das römische Weltreich erschütterte und durch die Zeiten bis heute weitergeht. Als Petrus den Geistesblitz hatte und Jesus als den Messias, den Sohn Gottes bezeichnete, bekam er von Jesus die Verheißung: Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Mit diesem Blick auf Jesus und die Jünger wird uns etwas davon illustriert, welche Stärke und Leidenschaft die Liebe Gottes hat. Und das ist der Wunsch und die Bitte Jesu, dass die Liebe der Jünger eine solche Qualität und Reife erhält, wie sie von ihm vorgelebt wurde. Jesu Liebe ist stark wie der Tod. Ja, sie konnte durch den Tod nicht beeinträchtigt oder ausgelöscht werden. Nichts ist ja so sicher wie der Tod, sagen wir zu Recht. Und doch geht die Liebe Gottes darüber hinaus, weil selbst der Tod und das Totenreich der Liebe und Leidenschaft Gottes nichts anhaben können. Das Feuer und die Flamme der Liebe Gottes ist tatsächlich unkaputtbar. Mögen viele und starke Wasser und mächtige Ströme der Versuchung und Bosheit es auch noch so oft versuchen. Wenn wir jetzt mit diesem Blick auf das Hohelied schauen, nochmals, und die darin beschriebene Liebesgeschichte, dann kann sie uns sehr lehrreich werden. Die Liebesbeziehung zwischen dem dort beschriebenen Mann und dem Mädchen, der werdenden Braut, wächst durch verschiedene Stadien hindurch, bevor die Liebe der jungen Frau so reif wird. Wenn wir es gleichnishaft als die Liebesgeschichte zwischen Jesus und dem einzelnen Gläubigen oder seiner Gemeinde sehen, kann uns Folgendes aufgehen. In den ersten 4 Kapiteln geht es darum, dass die Braut erkennt, was ihr in Christus verheißen ist. Sie freut sich daran unbändig. Gottes Herz erbarmt sich über sie, die sich ursprünglich vor ihm schämt und unwürdig vorkommt. Er will sie für sich gewinnen, damit ihr Leben bereichert wird. Und als sie das bemerkt, ist sie schier aus dem Häuschen. Voller Begeisterung geht sie auf ihn ein und muss dann allerdings auch Enttäuschungen erleben. Die haben damit zu tun, dass ihre Liebe noch unreif ist. Sie sieht zunächst in erster Linie, was sie davon profitieren kann, wie ihr das wohltut. Das ist ja auch okay. Aber die Liebe will sich vertiefen und gereinigt werden, damit sie nicht bloß an sich selbst hängen bleibt. Und so geht es in den zweiten 4 Kapiteln darum, dass die Umworbene schließlich voller Leidenschaft für Jesus zur Herrlichkeit und Ehre Gottes lebt. Sie will nichts mehr für sich zurückbehalten, gibt sich ihm ganz hin. Seine Interessen werden zu ihren Interessen. Der Apostel Paulus hat es im Brief an die Epheser bezüglich der einzelnen Gläubigen wie auch im Blick auf die ganze Gemeinde so ausgedrückt. Und ich lese aus dem 4. Kapitel die Verse 11 bis 16 vor. Er selbst, also Jesus, gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und erbaut sich selbst in der Liebe. Wo das geschieht, ist die Liebe nicht nur einseitig von Gott her so stark, sondern auch im Leib Christi, in dieser Welt, durch die Zeiten hindurch. Und die Zeiten gehen ihrer Vollendung entgegen. Durch alle Stürme und Wogen der Bosheit und Gotteslästerung hindurch, bis Jesus wiederkommt. Und er sehnt sich danach, dass seine Braut bereit ist zur Hochzeit. Leben wir so, lebe ich so, dass unsere, dass meine Sehnsucht ganz auf Jesus ausgerichtet ist? Sind seine Interessen und Absichten auch die unsrigen, meine? Geben wir seiner so starken und leidenschaftlichen Liebe in uns Raum, dass auch unsere Liebe diese Kraft, Ausdauer und Leidenschaft bekommt und sich nicht mehr beirren lässt von Angriffen des Feindes, von Missgeschicken, von Dingen, die zunächst unverständlich sind, von Krankheiten oder Krisen aller Art? Die Geschichte, die im Hohelied dargestellt ist, will uns ermutigen und herausfordern. Sie will uns einladen, diese innige Liebesbeziehung zu Jesus einzugehen, sie zu pflegen, ihm die Chance zu geben, unsere Liebe zu reinigen und zu stärken. Gemeinsam, in unserem Miteinander, gerade auch in unserer Verschiedenheit, haben wir ein Übungsfeld dafür. Aus der Liebesbeziehung zu Jesus heraus werden wir auch in unserem Alltag mehr und mehr befähigt werden, das zu leben, was er in uns möglich machen wird. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist das Gute und entspricht dem Wunsch Gottes an unser Leben. Auf ihn ausgerichtet sein in allem und lieben. Mehr braucht es nicht. Amen.